Dieses Buch wird Ihr Leben retten. Dieser Titel eines Buches fiel mir auf der Seite eines bekannten Versandhändlers ins Auge und ich musste unwillkürlich schmunzeln. Es war kein Sachbuch, da hätte man sich vielleicht geärgert über die Hybris, die in so einem Text oder in so einem Titel irgendwie zum Ausdruck kommt. Bei einem Roman hatte man das Gefühl, also da muss schon eine gehörige Portion augenzwinkernder Selbstironie dabei sein, wenn man ein Buch so nennt. Dieses Buch wird Ihr Leben retten. Und so, neugierig geworden, habe ich das Buch bestellt und es gehört in der Tat zu denen, die ich mittlerweile mehrfach mit großem Genuss gelesen habe. Die Geschichte beginnt damit, dass ein Mann in seinem Haus plötzlich und ganz unerwartet, ganz unerklärliche, starke Schmerzen empfindet. Die Schmerzen sind so stark, dass er sich fragt, hat mein letztes Stündchen geschlagen? Muss ich sterben? Der gerufene Notarzt macht das volle Programm, EKG, Blutentnahme, Blutzuckertest und dann geht's mit Blaulicht ins Krankenhaus. Vor dem Krankenhaus muss er sich noch einmal heftig übergeben, aber im Krankenhaus ergeben dann eigentlich alle Untersuchungen letztendlich keinen ernsthaften Befund. Und so wird er schon am nächsten Morgen wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Nach und nach erfahren wir, dass es sich bei Richard Novak, so heißt dieser Mann, um einen ehemaligen Banker handelt, der durch seinen Beruf reich geworden ist. Wir wissen mittlerweile, wie das geht. Und der sich vorzeitig aus dem aktiven Geschäft zurückziehen konnte und jetzt ein beschauliches Leben für sich in Reichtum und eigentlich sorgenfrei leben kann. Er hat dieses Leben aber, so erfahren wir nach und nach, offensichtlich in zunehmender Abgeschiedenheit und Einsamkeit und irgendwie auch Isolation verbracht. Zu seiner Ex-Frau, zu dem halbwüchsigen Sohn hat er keinen Kontakt mehr, genauso wenig wie zu seinem Bruder oder zu seinen Eltern. Die einzige Verbindung zum richtigen Leben ist seine Putzfrau, die einmal in der Woche kommt. Aber immer wenn sie kommt, dann setzt er sich so einen Lärmschutzkopfhörer auf, damit er nicht gestört wird. Und so ist auch da kein wirklicher Kontakt gegeben gewesen. Durch dieses schmerzhafte Ereignis aber wird er ganz zwangsweise aus dieser Isolation herausgerissen. Und schon auf dem Rückweg von der Klinik überfällt ihn plötzlich Hunger und er beschließt einfach, das Taxi anhalten zu lassen und bei einem Donutladen einzukehren. Und dort trifft er einen Inder, kommt mit ihm ins Gespräch, das ist der Besitzer des Ladens und es entwickelt sich aus diesem ersten Kontakt eine Freundschaft. Nicht zuletzt deswegen, weil dieser Inder ein geradezu zärtliches Verhältnis zu dem Mercedes entwickelt, den Richard Novak fährt. Er nennt diesen Wagen immer African Queen, weil er schwarz lackiert ist und weil er ihn als ein wirklich königliches Gefährt ansieht. Und er freut sich immer sehr, fast kindlich, wenn Richard ihn mit diesem Wagen mal fahren lässt. Am selben Tag geht Richard dann auch, wie seit langem nicht mehr, mal in einen Supermarkt, um sich was zu essen einzukaufen. Und ihm fällt da eine Frau auf, die Tränen in den Augen hat, die weint. Und so ein bisschen unbeholfen spricht er sie an und fragt, was mit ihr los ist. Und sie denkt erst, was ist das für einer? Und fragt ihn, also sind Sie so ein Perverser, der hier irgendwie trauernde Frauen in der Gemüseabteilung anspricht? Und ist das Ihre Masche, um Frauen aufzureißen? Aber als sie merkt, dass er wirklich ein Interesse an ihr hat, da schüttet ihm so ein bisschen das Herz aus und sagt, ich bin eigentlich nur die Haussklavin meines Mannes und meiner zwei Kinder. Sie nehmen meine Dienste gerne in Anspruch und pochen auch darauf, dass sie pünktlich und zeitgerecht irgendwie eintreffen. Aber ich erfahre eigentlich nie irgendwelche Anerkennung oder nie geht es mal um meine Bedürfnisse. Das ist für mich eigentlich ein ganz unerträgliches Leben. Und so ganz spontan bietet ihr Richard Novak an, also wenn Sie mal so einen Raum brauchen, wo Sie hin, Sie sich zurückziehen können, dann sagen Sie Bescheid. Und tatsächlich ermöglicht ihr das nach einiger Zeit dann wirklich einen Absprung aus dem Leben, das für sie wirklich ganz unzumutbar war. Auch zu seiner Familie, zu seinen Eltern, zu seinem Bruder, zu seiner Frau und vor allen Dingen zu seinem Sohn nimmt er wieder Kontakt auf und stellt sich auch seiner Verantwortung als Vater. Für Action ist in diesem Buch auch gesorgt, schließlich ist Los Angeles, ist es Hollywood. Richard Novak wohnt in der Nachbarschaft von Reichen und Stars. Und eines Tages ist hinter seinem Haus so eine Erdsenke entstanden, die durch irgendeinen Wasserrohrbruch. Und in diese Erdsenke stellt sich irgendwann ein Pony rein und kommt nicht wieder raus. Und sein Nachbar ist, wie gesagt, so ein Filmschauspieler, so ein Typ Harrison Ford. Und zusammen mit seinem Stunt-Koordinator holen sie dann mit einem Hubschrauber und einem Gurtzeug dieses Pony wieder daraus. Und schließlich rettet er auch noch eine Frau, die von ihrem Ex-Freund entführt wird, aus dem Kofferraum nach einer wilden Verfolgungsjagd. Also, ihr seht, Hollywood Life. Am Ende des Buches findet man ihn ins Leben zurückgekehrt. Er hat vielen Menschen geholfen, hat ein neues Netz von freundschaftlichen Beziehungen geknüpft und kann das Leben wieder genießen. Ein wirklich schönes, ein gutes, ein humorvolles Buch. Aber irgendwann habe ich mich dann doch wieder gefragt, warum dieser Titel? Natürlich stellt diese Geschichte dar, wie dieser Mann, Richard Norwegg, wieder ins Leben zurückfindet. Sein Leben wurde also gewissermaßen wirklich gerettet. Aber der Titel dieses Buch wird Ihr Leben retten, impliziert ja, dass es das Leben desjenigen, der es liest, also desjenigen, der vor dem Buch sitzt, rettet. Und kann das denn sein? Oder ist das wirklich nur so ein billiger Werbegag, auf den ich dann auch natürlich prompt reingefallen bin? Und gerade in christlichen Kreisen regt sich da möglicherweise sowieso gleich ein Widerstand und ein Widerspruch. Wieso? Dieses Buch wird Ihr Leben retten. Wenn überhaupt, dann glauben wir doch eigentlich daran, dass dieses Buch Ihr Leben retten wird. Und steht in diesem Buch nicht irgendwas ganz anderes und ist die Botschaft dieses Buches nicht was ganz anderes als das, was wir hier lesen? Auf den ersten Blick stimmt das. In diesem Buch stehen zum Beispiel Texte wie die in Johannes 11, Vers 25. Und ich lade euch ein, schlagt doch diesen Text mal mit mir auf. Johannes 11, Vers 25. Johannes, Kapitel 11, Vers 25. Da spricht Jesus mit Maria und er sagt zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben, in Ewigkeit nicht. Und dieser Text ist nur einer von ganz vielen in der Bibel, die immer das Gleiche sagen. Unser Leben wird durch Jesus Christus gerettet und durch sonst gar nichts. Und das ist ja ein Stück weit auch das gewesen, was wir heute Morgen in der Lektion in den regulären Klassen schon besprochen haben. Und gerade in der vergangenen Woche las ich einen Artikel von einem Pastor aus einer freien evangelischen Gemeinde, der das nochmal zum Ausdruck gebracht hat, dass das eine ganz wichtige und ganz zentrale Botschaft ist, die wir manchmal heute in unserer pluralistischen und offenen multikulturellen Gesellschaft gar nicht mehr so mit dieser Absolutheit formulieren möchten, aber die trotzdem unverändert wahr ist. Und in diesem Buch steht auch ein Text in Epheser 2, Vers 8. Da brauchen wir nur ein bisschen weiterschlagen. Epheser 2, Vers 8. Wo es heißt, eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Das heißt also, unsere Rettung ist etwas, wofür wir nichts tun können, ist aber auch etwas, wofür wir nichts tun brauchen. Es ist etwas, was Gott uns als Geschenk macht und was nochmal zeigt, dass er wirklich ein Interesse daran an uns hat, dass er uns wirklich liebt. Mein Leben wird also gerettet durch ihn und zwar nicht nur für hier, sondern bis in alle Ewigkeit. Und genau in diesem Zusammenhang wird auch der Wert dieses Buches noch einmal unterstrichen. Und da blättern wir noch ein bisschen weiter, und zwar auf den Text 2. Timotheus 3, Vers 15. 2. Timotheus 3, Vers 15. Dort heißt es, und du kennst auch seit deiner Kindheit die Heiligen Schriften. Sie können dich den Weg zur Rettung lehren, die dir zuteil wird durch den Glauben, der sich auf Jesus Christus gründet. Von Jesus Christus ist in diesem Buch überhaupt nicht die Rede. Auf der Suche nach einem wiedererfüllten Leben finden wir Richard Novak stattdessen zum Beispiel in einem eher buddhistisch orientierten Meditationszentrum. Sein Arzt hat ihm zugeraten, dort doch mal an einem Schweigeseminar teilzunehmen. Und das tut ihm einerseits auch gut, aber vor allen Dingen bleibt es durch eine sehr angestrengte Sitzhaltung in unangenehmer Erinnerung. Bezogen auf den Titel und auf diese Verheißung der Rettung, könnte man also auf der einen Seite diesen Roman und diese Versprechung als einen weiteren Beleg dafür nehmen, dass der Teufel zwar Lebensrettung verspricht und dies auch in sehr angenehmer Form verpackt an den Mann oder an die Frau oder in diesem Fall an den Leser bringt, dass die vermeintliche Rettung dann aber doch immer innerweltlich, aus eigener Kraft oder mit Hilfe anderer Menschen gesucht wird, aber auf jeden Fall ohne Jesus Christus und damit letztendlich nur vorgetäuscht wird. Ich will diese eher kritische Sichtweise auch gar nicht kleinreden oder schnell als abwegig und so ein bisschen verbohrt fundamentalistisch abqualifizieren. Im Gegenteil, es fällt mir oft auf, wie gefällig der Teufel eigentlich zutiefst unmoralische Inhalte verpackt. Vor einiger Zeit ist mir das wieder aufgefallen bei dem Kinofilm Mamma Mia. Lauter tolle ABBA-Songs, super Musik, tolle Landschaft, am Ende haben sich alle lieb. Aber im Kern geht es in dieser Geschichte darum, dass ein junges Mädchen, eine junge Frau nicht weiß, wer ihr Vater ist, weil ihre Mutter in dem fraglichen Zeitraum kurz hintereinander mit drei verschiedenen Männern geschlafen hat. Flower Power, locker leichte Hippie-Zeit der 68er, aber pädagogisch, geschweige denn christlich wertvoll? Naja, vielleicht doch eher nicht. Es ist also durchaus berechtigt, sich Gedanken darüber zu machen, sich immer wieder kritisch zu fragen, wo wir solcher sanften Verführung begegnen und nicht leichtfertig mit solchen Inhalten umzugehen, sie nicht leichtfertig in unser Leben zu lassen, ohne uns bewusst zu sein, was sie möglicherweise auch in unserem Denken und Handeln verändern. Auf der anderen Seite gibt es aber doch auch eine Nähe zwischen diesen beiden Büchern. Und ich bleibe dabei, dass es sich gelohnt hat, auch dieses Buch mehrfach zu lesen. Der erste Punkt, der mir in diesem Zusammenhang wichtig geworden ist, das ist der, dass dieses Buch zeigt, wie Menschen um uns herum in Einsamkeit und in Isolation leben können und das selbst dann, wenn sie eigentlich in gut situierten Verhältnissen leben. Jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, naja, wieso reden wir eigentlich so lange über diese Erzählung, das ist doch alles nur ausgedacht, das ist doch alles nur fiktiv. Aber ich halte sehr viel davon, dass gute Literatur eigentlich dem Leben abgelauscht ist und dass sie ein Spiegel dessen ist, was im Denken und was in der Realität unserer Mitmenschen so passiert. Und deswegen lohnt es sich, darüber nachzudenken. Und wie nah das an dem Alltag ist und wie nah das an der Realität sein kann, das kann ich durch ein Erlebnis, das meine Frau hatte, sehr schön illustrieren. Sie war beim Einkaufen bei Rossmann und ging so durch die Gänge und kam dann zu einem von diesen Körben, in denen Sonderangebote aufgebaut waren. Und da waren lauter Buddha-Statuen drin, unterschiedliche Größen, unterschiedliche Formen. Und davor stand ein Mann, der sich das alles anguckte und als Angela vorbeikam, da guckte er sie an und sprach sie an und sagte, und, welche soll ich jetzt nehmen? Und ihr könnt euch vorstellen, in dem Moment war meine Frau natürlich ein bisschen perplex und hat erstmal nur so gesagt, also ich stehe nicht so auf Buddha und ist erstmal weitergegangen. Und ihr kennt solche Situationen. Dann denkt man, ah, du hättest das noch anders sagen können oder du hättest das ja als Anknüpfungspunkt nehmen können und hättest es viel besser ausdrücken können. Und dann fällt einem auch ein, wie man es hätte sagen können. Und Angela ist zurückgegangen und hat ihn nochmal angesprochen und hat gesagt, wissen Sie, ich bin Christ, das bedeutet mir ganz viel. Und deswegen kann ich Ihnen in dieser Entscheidung für oder welche Buddha-Statue wirklich nicht viel helfen. Und aus diesem Kontakt ergab sich dann da vor Ort ein Gespräch über eine Stunde, in der dieser Mann ihr im Grunde genommen sein ganzes Leben erzählt hat. Und das, was er erzählt hat, das war sehr nah dran an dem, was ich gerade von Richard Novak erzählt habe. Denn das war kein irgendwie so distanzloser Asozialer, der womöglich angetrunken jeden irgendwie vollquatscht, sondern das war ein gut situierter Senior in den besten Jahren, der vor nicht langer Zeit seine Frau verloren hatte und dem man sehr deutlich anspürte, dass er das noch nicht verarbeitet hatte und dass er einsam war, dass er sich isoliert fühlte und dass er dankbar war dafür, dass da jemand war, der ihm zugehört hat. Und so ähnlich ging es meiner Frau wenig später auf der Mülldeponie, als ich aus wenigen Worten und wenigen kurzen Sätzen auch ein Gespräch über den Glauben entwickelte, das so an diesem Ort sonst gar nicht vermutet worden wäre. Das heißt, dieses Buch hat mich wieder sensibilisiert für die Tatsache, dass da Menschen um uns herum leben, denen wir wirklich eine Hilfe zum Leben sein könnten. Und das sagt Jesus ja auch. Wir schlagen das nochmal auf. Matthäus 9, Vers 37. Matthäus Kapitel 9, Vers 37. Ein uns sehr bekannter Text, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. So als Nebenbemerkung fällt mir bei diesem Text natürlich immer, fallen mir zwei Sachen ein. Das eine ist, wo sind die Leute denn hier in Hamburg oder in Mölln oder um uns herum? Und die andere Frage ist immer, wo bringen wir sie dann hin? Denn wir haben alle, glaube ich, schon unsere Erlebnisse gemacht mit dem klassischen Gottesdienst, wo das nicht so richtig funktioniert. Und deswegen habe ich mich heute Morgen wieder sehr gefreut, dass hier dieses Alpha-Kurs-Angebot besteht, dass ihr heute Nachmittag ein Sweep-Angebot habt. Das sind Gelegenheiten, wo man Menschen hinbringen kann. Und das ist ganz toll. Und auch wenn uns dort, und das werdet ihr wahrscheinlich so ähnlich in der Erfahrung haben, wie wir das in unserem Hausgottesdienst für unseren Ort machen, auch wenn man uns dort nicht die Bude einrennt, aber man merkt doch, es gibt Einzelne, die wir wirklich ansprechen können mit einem solchen Angebot. Für uns war das, ich habe das in der Klasse da hinten schon mal erzählt, aber die Geschichte hat mittlerweile auch eine Fortsetzung. Für uns war das zum Beispiel eine Frau, die uns, als wir das erste Mal zu unserem Hausgottesdienst unser Dorf eingeladen haben, die uns anrief und sagte, sie findet das ganz toll. Sie könnte leider selber nicht kommen, weil sie sehr schwer erkrankt ist, aber sie wünscht uns alles Gute dafür. Eine Frau, mit der wir sonst überhaupt keinen Kontakt haben und wo wir uns allein deswegen schon sehr gefreut haben. Und dann ging das weiter, dass wir gesagt haben, also wenn sie nicht zu uns kommen kann, dann können wir ja zu ihr kommen. Und dann haben wir 1,5 Stunden bei ihr gesessen und haben über Gott und die Welt und über alles reden können. Und ich glaube, beim 3. oder 4. Gottesdienst, da war ihre Gesundheit so weit stabilisiert, dass sie dann tatsächlich für sich auch gesagt hat, jetzt komme ich mal und an dem Hausgottesdienst teilgenommen hat. Eine einzelne Person, aber eine Person, die eben durch eine solche Aktivität dann angesprochen wurde. Und damit bin ich eigentlich schon beim zweiten Punkt. Das, was Richard Novak in dieser Erzählung dann wirklich das Leben rettet, das ist von sich selbst wegzusehen, sich für andere zu öffnen, auf andere zu sehen, ihre Bedürftigkeit wahrzunehmen und sie zu unterstützen. Und das ist natürlich zutiefst christlich. Und auch dazu möchte ich euch einladen, noch einmal die Bibel aufzuschlagen in Matthäus 25. Ein Text, den wir auch sehr gut kennen, aber ich finde, man kann ihn gar nicht häufig genug lesen. Matthäus 25, ab Vers 34. Dort heißt es, dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes neue Welt in Besitz, die ihr euch von allem Anfang an zugedacht hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die, die den Willen Gottes getan haben, fragen: Herr, wann sahen wir dich jemals hungrig und gaben dir etwas zu essen oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann kamst du als Fremder zu uns und wir nahmen dich auf oder nackt und wir gaben dir etwas anzuziehen? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir besuchten dich? Dann wird der König antworten: Ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Dieser Abschnitt ist in der Guten Nachricht überschrieben mit der Überschrift: Wonach der Weltenrichter urteilt. Und dieser Text macht sehr deutlich, am Ende geht es nicht um die richtige Dogmatik, geht es nicht um 27 oder 28 Glaubensgrundsätze. Am Ende geht es darum, ob ich in praktischer und tätiger Nächstenliebe die Liebe Gottes an meinen Mitmenschen weitergegeben habe. Und ich muss ehrlich bekennen, das ist immer wieder etwas, was mich herausfordert, wo ich auch persönliche Defizite empfinde, wo ich merke, manchmal nimmt mich die Woche so gefangen und ich bin so kaputt, dass ich denke, jetzt am Wochenende nochmal um jemanden kümmern, nochmal Kontakte aufnehmen, ich weiß nicht. Und ich bewundere immer Menschen, die bei jedem Umzug dabei sind, die bei jedem Gemeindeputz dabei sind, die irgendwie Menschen fahren, ohne zu murren, denen es egal ist, ob es Umwege sind, und die sagen, das ist mein Mitmensch, um den kümmere ich mich. Ich muss euch gestehen, ich habe mich ein bisschen auch bei der Ausrede ertappt, anlässlich dieses Buches, dass ich sage, naja gut, wenn man so reich ist irgendwie, dann lässt es sich gut wohltätig sein. Aber ehrlicherweise habe ich dann weiter nachgedacht und habe gesagt, naja, Kranke besuchen oder Menschen im Gefängnis besuchen, ein freundliches Wort, Anteilnahme, das ist eigentlich nicht wirklich an materielle Ressourcen gebunden. Und insofern hat mich dieser Gedanke nochmal angesprochen. Zusammenfassend können wir also sagen, in diesem Buch erleben wir einen Mann, der aus Einsamkeit und Isolation heraus sich auf die Suche nach einem neuen Sinn im Leben begibt. Und er macht erste Schritte auf seine Umwelt zu, auf seine Mitmenschen zu. Und das ist etwas, was ganz toll ist und ganz wunderschön zu sehen. Genauso wichtig und genauso entscheidend ist aber auch festzuhalten, dass dieses Buch einen entscheidenden Schritt weitergeht. Auch wenn dieses Buch nett zu lesen ist, nur dieses Buch, nur Jesus Christus, wird unser Leben retten. Amen.